Flaschenkinder, der Podcast.
Hallöchen, Alex.
Hallo, eine neue Woche, ein neuer Podcast.
Und wir sitzen nicht zusammen.
Das stimmt.
Irgendwie hört sich das so an. Allein in Köln, ja.
Irgendwie hört sich das so an, als ob du dich freuen würdest.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich komme hier in meine Wohnung rein, ja, und denke schon so, ach, was machen wir denn heute? Und dann fällt mir auf, ja, nichts, du bist alleine. Und jetzt ist es schon so weit, dass ich, was habe ich am Montag gemacht? Ich glaube, da war ich einfach traurig. Und gestern bin ich einfach
am Montag war ich einfach traurig.
Am Montag war ich einfach traurig, allein im Bett und habe geweint. Und am Dienstag, also gestern, habe ich dann einfach mich um 9 Uhr abends zu einem Yogakurs begeben, was sehr gut war. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber
ja, war gut.
War das nicht super.
War das nicht so ein Sex-Yoga-Ding?
Nee, Sex-Yoga ist nächste Woche Freitag, nennt sich auch Kundalini-Yoga. Ich war gestern beim Yin-Yoga. Das war großartig, weil okay. Ich habe einen neuen Yoga-Lehrer und der kann einiges.
hält der auch den Sex-Yoga-Kurs?
Das habe ich ihn gestern gefragt. Er sagte
das hast
normalerweise.
Du ihn gefragt, das war klar.
Er hat gesagt, normalerweise macht das sein Kollege Tommy, aber es könnte sein, wenn ich erst in 2 Wochen komme, dass er den übernimmt.
Und sein Kollege Tommy ist wahrscheinlich so ein weißhaariger, 70-jähriger Yogi.
Es nicht. Das sind ja alles relativ junge Leute bei mir, aber ich hatte bisher auch immer nur, das muss ich sagen, bei Frauen-Yoga-Kurse. Und das war das erste Mal mit einem Mann. Und ich kann schon verstehen, warum einige Frauen so auf Yoga-Lehrer abfahren. Das hat schon sowas, das geht so tief dann in deinen Brain rein, was der dir erzählt.
Ja, solange es nur tief ins Brain geht,
ja,
ist alles
auch
gut.
In jegliche Hüftöffner, ich sag's dir. Du, wenn er sowas sagt, wie das ist der intensivste Hüftöffner, den man machen kann, und dann denkst du, ja, genau, das stimmt.
Ist ja auch mal ein cooler Name für Tinder, finde ich. Intensiver Hüftöffner.
Ja, absolut, absolut. Aber lass uns aufhören mit Yoga, das langweilt die Menschen ja, glaube ich, in den meisten Fällen.
Nein, also ich finde das sehr spannend. Vor allem, wann hast du den Sex-Yoga-Kurs?
Nächste Woche Freitag.
Okay, dann können wir sozusagen erst im übernächsten Podcast darüber sprechen.
Genau. Aber das wird, glaube ich, sehr interessant. Also da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich auch. Vor allem, ich stelle mir das so tantrisch vor irgendwie.
Ich auch. Also auf jeden Fall werden da viele Hüftöffner gemacht. Und ich bin eigentlich, also auch auf den Kurs an sich gespannt, aber noch mehr bin ich gespannt, was in der Stunde danach passiert. Weil das ist ja eigentlich das, wo dann alles so auflebt, was du in dem Yogakurs gemacht hast.
Was soll da passieren? Du meinst jetzt zu Hause dann, oder?
Ja, dass du auf einmal völlig rattig wirst oder so. Oder keine
Ahnung.
Das
ist so ein hässliches Wort, bitte verwende es nicht.
Rattig.
Rattig ist so ekelhaft, rattig, das Wort.
Naja, was ist sonst passiert? Ich habe mir heute überlegt, dass ich spontan vielleicht zur Naturweinmesse nach Berlin reise.
Oh.
Die ist nur an einem Tag, und zwar am Sonntag, und ich überlege jetzt ein Wochenende in Berlin zu verbringen, und habe auch gesehen, dass unser Freund der H.P. Hara da ist, und das wird mich natürlich sehr freuen. Ja.
Oh, alleine deshalb willst du schon hin.
Ja,
ne?
Alleine deshalb will ich. Mato ist auch da, also es ist ja, das könnte ganz nett werden.
Ja, ich habe mir das Datum angeschaut. Ich wäre eigentlich auch gern gekommen, aber ich habe jetzt schon zugesagt, dass ich auf ein Konzert gehe, auf ein Konzert einer kölschen Band, nämlich Querbeat.
Ja.
Und die sind in Wien im WUK, und da habe ich jetzt schon zugesagt, da kann ich leider, weil da gehe ich mit Freunden hin. Ansonsten wäre ich auch gern nach Berlin gekommen, aber wir haben ja viel Zeit miteinander verbracht. Unter anderem waren wir auf der Naturweinmesse, wir waren auf der Prowein, und dann bin ich eine Woche da geblieben, und letztes Wochenende haben wir ja unseren großen Vortrag auf der Podcast-Konferenz der Subscribe in Köln gehalten. Wie fandst du es eigentlich? Ich bin eigentlich
die
ganz
Subscribe?
Zufrieden. Nein, unseren Vortrag.
Ach so, ja, unseren Vortrag. Also ich war unfassbar aufgeregt. Ich habe mich lange nicht mehr so erlebt. Ich glaube, das letzte Mal irgendwie mit 14 vor einer Theateraufführung.
Du hast ein bisschen gezittert, ne?
Ich war nervös ohne Ende. Mir war schlecht. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das ist was anderes, als über Wein zu reden und vor allen Dingen vor Publikum. Aber doch, ich bin alles in allem sehr zufrieden und ich glaube, es war auch ganz gut, so ein bisschen mehr von dieser Podcast-Szene kennenzulernen und dass die Leute auch vielleicht uns mal kennenlernen.
Das stimmt. Was ich total spannend fand, muss ich sagen, war, dass wir haben uns ja vorher auch schon ein paar andere Vorträge angeschaut und ich muss ehrlich sagen, man hat so das Gefühl gehabt, als wir dann auf der Bühne waren und wir haben ja auch eine Live-Verkostung auf der Bühne gemacht, dass sie so richtig gierig danach waren, dass da endlich mal irgendwas Lustiges passiert.
Action,
also es waren sehr interessante Vorträge, aber es war halt alles sehr, sehr trocken. Und bei uns war es halt alles andere als trocken. Es war halt feuchtfröhlich sozusagen.
Ja, es könnte jetzt zwei Theorien geben. Das eine ist, dass wir halt auch ein bisschen Witz reingebracht haben. Das andere, dass es halt Wein gab. Ich meine, das zieht halt, ne?
Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt.
Nein,
mit Alkohol wird alles leichter.
Ja, absolut, absolut. Und ich habe auch das Gefühl, wir haben dann irgendwie den Startschuss für Alkoholkonsum auf der Konferenz gegeben, weil ich habe kurz nach unserem Vortrag auch Leute mit Bier rumlaufen sehen.
Ja, und es gab ja irgendwie den ganzen Tag nur antialkoholisches und veganes Essen. Und dann plötzlich sind uns die Leute, ich bin mir vorgekommen wie der Rattenfänger von Hameln, als wir mit der Flasche da aus dem Saal raus sind und uns ein paar Leute gefolgt sind. Das war sehr lustig.
Ja, naja, auf jeden Fall interessante Wochen und ich glaube, wir werden da noch lange von zehren und deshalb war ich jetzt auch so heiß da drauf, vielleicht noch eine Naturweinmesse und, weil ich so das Gefühl, ich habe so ein bisschen die Sorge, es schläft jetzt ein bis November, bis die nächsten Messen starten.
Nein, es sind ja jetzt einige Events, was ist denn mit dir, bist du verkühlt oder hast du schon wieder Raucherhusten?
Nee, ich glaube, das ist eher, da kamen die tiefen Emotionen vom Yoga nochmal hoch.
Ah, okay. Der Hüftöffner.
Der
Hüftöffner ist auch gleichzeitig ein Lungenöffner.
Ja, absolut, absolut. Naja, was soll ich sagen? Ich bin sehr positiv gestimmt, weil wir so viele Leute auch kennengelernt haben. Und ich bin einfach happy, dass man uns kennt. Jetzt.
Das hast du sehr schön gesagt.
Oder? Weißt du, was auch noch passiert ist, Alex?
Ja,
leider kannst du nicht dabei sein, aber es wird die erste Flaschenkinder-Weinverkostung im Mai geben.
Das ist geil. Es gibt die erste Flaschenkinder-Weinverkostung, aber leider kannst du nicht dabei sein. Ja. Also ist es ja keine Flaschenkinder-Weinverkostung, sondern nur eine Flaschenkind-Weinverkostung.
Es ist eine Flaschenkind-Weinverkostung für Naturweineinsteiger. Ein Basic-Kurs im Naturwein in einem Restaurant in Köln. Ja.
Okay.
Und ich bin ohne dich bin ich natürlich nur halb so gut in dem, was ich tue.
Ach nein, wahrscheinlich bist du besser ohne mich.
Ja, ich weiß es noch nicht, aber ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich blamiere mich auch dort wieder bis auf die Knochen, aber ich denke mir immer so, wenn du Erfolgsgeschichten von anderen liest, die haben auch alle mal klein angefangen, ne?
So, und ein relativ bekannter österreichischer Schauspieler hat mal gesagt in einem Interview, wer auf die Bühne geht, dem müssen Tomaten schmecken. Und ich meine, als Journalist kenne ich das ja, dass man dauernd angegriffen wird von Leuten, die glauben, dass sie es besser können und besser wissen. Deshalb, ja. Da stehen wir einfach drüber.
Ja. Was ich heute gelesen habe, Alex, ne? Sind ja die Michelin-Sterne vergeben worden in Österreich, ne?
Ja, stimmt. Also die Michelin-Sterne, Main Cities of Europe, weil Österreich hat ja keinen eigenen Guide Michelin. Aber tatsächlich sind die heute vergeben worden und da war Österreich
und ich kenne mich, also ich muss sagen, ich kenne mich ja eigentlich aus, aber ich kenne mich bei euch, was die Restaurantszene angeht, nicht aus. Ich glaube, ich kenne ein Restaurant, also das vom Konstantin Filippo, was da aufgelistet wurde. Beim Rest musst du vielleicht mal den Leuten erklären, was Sache ist.
Ja, es hat sich insofern nicht so viel getan, als dass keine neuen oder fast keine neuen Aufwertungen und Abwertungen dazugekommen sind, bis auf zwei große Überraschungen, würde ich sagen, wobei die eine, die wirklich große Überraschung ist, nämlich der dritte Stern für Österreich. Wir haben ja tatsächlich kein einziges Drei-Stern-Restaurant in Österreich gehabt, bis jetzt. Und jetzt kam eben oder kommt eben das erste Drei-Sterne-Restaurant dazu, das aber lustigerweise ein Deutscher betreibt, nämlich Juan Amador, war lange Zeit in Deutschland, vor allem in Mannheim, hatte dort ein Drei-Sterne-Restaurant, ist dann nach Österreich gekommen, ist auch mit einer Österreicherin zusammen, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet sind, aber auf jeden Fall sind sie zusammen und ist jetzt seit einiger Zeit in Wien und er hat zuerst ein Konzept gehabt, das offensichtlich nicht ganz so seinen Vorstellungen entsprochen hat, nämlich das Restaurant wurde geteilt, weil das ist untergebracht in den Räumlichkeiten von Fritz Wieninger, den hast du ja auch mit mir kennengelernt auf deiner Prowein, das ist dieser sehr bekannte Wiener Winzer.
Heißt er nicht Franz?
Das ist Franz Wieninger, aber Fritz Wieninger ist sozusagen der Wiener. Also der Franz Wieninger ist aus dem Burgenland und der Fritz Wieninger ist aus Wien.
Und den habe ich kennengelernt.
Ja, das war der erste Naturwein, kannst du dich erinnern? Der Heißer Neumann Naturwein, als wir von der Österreich-Halle.
Den! Ja, den fand ich ja super. Ja.
Genau. Der war super nett auch und ist ein, auch ein cooler Typ, finde ich. Mhm. Und der hat eben einen heurigen. Und den hat er dem Juan Amador verpachtet, beziehungsweise glaube ich, dass er sogar irgendwie beteiligt ist daran. Und das heißt, sie haben im vorderen Bereich eine Art Wirtshaus gemacht am Anfang, also wo es halt sehr traditionelle und einfache Speisen gab. Und im hinteren Bereich das Fine Dining. Jetzt mittlerweile ist das ganze Restaurant Fine Dining und ist von 2 Sternen auf 3 Sterne aufgewertet worden.
Wow.
Ja. Es ist halt so ein bisschen, es hat natürlich auch ein bisschen Wellen geschlagen in Österreich, weil es natürlich schon so ein paar Restaurants gibt, um jetzt 1, 2 zu nennen, das Steirereck oder auch das Palais Coburg, die, wie viele meinen, sich auch den 3. Stern verdient haben, weil die schon seit Jahren wirklich tolle Arbeit leisten und jetzt kommt hier der Deutsche und kriegt innerhalb kürzester Zeit die 3 Sterne. Naja, aber ein anderer Deutscher hat seinen 1. Stern bekommen, er hat erst vor gut einem Jahr aufgesperrt, nämlich Fabian Günzel und das freut mich ganz besonders, weil der Fabian nicht nur ein mittlerweile sehr, sehr netter Bekannter ist von mir, sondern weil auch sein Restaurant genau das ist, was ich mag, wie ich gern essen gehe. Es ist so ein Casual Fine Dining Konzept. Das heißt, so ein bisschen auch, wie man es aus Kopenhagen kennt, vom Relais zum Beispiel oder auch aus London vom Clove Club. Also es ist so offene Küche. Man kann den Köchen zusehen bei der Arbeit. Es ist ein bisschen lautere Musik. Es ist sehr casual. Also es gibt keine Tischtücher. Es wird auch nicht eingedeckt, sondern in den Tischen sind maßangefertigte Besteckladen drinnen, wo man sich das Besteck rausnimmt, wo man dann auch mal sagen kann, okay, ich möchte jetzt meinen Fisch vielleicht nicht mit der Gabel, sondern mit einem Löffel essen, wie auch immer. Also es ist sehr.
Sag mal, kennst du den, weil du Kulinarikjournalist bist, Alex?
Sehr lustig.
Oder wie kam das? Wie kam
sehr das? Lustig. Das musst du jetzt aufklären, warum du das jetzt gesagt hast.
Naja, der Alex hat in dem Vortrag letzte Woche ungefähr 25 Mal erwähnt, dass er als Kulinarik-Journalist natürlich, was weiß ich, die Ahnung hat, die Erfahrung hat, wie auch immer. Und ich glaube, ja, weil ich bin ja jemand, der kann seine Gesichtszüge nicht ganz verstecken. Ich bin das Gegenteil von einem Pokerface. Und man sieht mir das dann manchmal an meinen Blicken an, dass ich mir krampfhaft versuchen muss, mein Lachen zurückzuhalten.
Ja, aber du hast ja auch von mir ein paar Verbotswörter bekommen, ne? Also du hast, also in der Zeit, in der ich in Köln war, hast du ein paar Wörter immer wieder gesagt.
Ja. Ne?
Was war das zum Beispiel?
Bukake-Party habe ich immer gesagt und Halle 17.
Bukake-Party. Ich weiß bis heute nicht, wie du auf Bukake-Party gekommen bist, aber als ich heute im Auto saß, habe ich mir gedacht, wenn man bei einer Bukake-Party derjenige ist oder diejenige ist, die in der Mitte liegt, hat man dann, wenn man fertig ist, permanent Make-up? Der war aber gut, oder?
Ja, geht
es wäre wirklich selbst eingefallen.
Oh, toll, ganz deswegen, toll. Warum hast du im Auto über eine Bukake-Party nachgedacht?
Na, ich habe über unseren Podcast nachgedacht, ob wir das heute besprechen werden, dass das so dein geheimer Wunsch ist.
Nee, das ist es ja gar nicht. Das ist mein geheimer Abturner. Aber ich bin halt tagtäglich mit Menschen umgeben, die von Bukake-Party reden.
Ist das so?
Also bei den Medienleuten reden ständig über Bukake-Party. Okay.
Na, bei den Kulinarik-Journalisten, also ich bin ja Kulinarik-Journalist.
Das ist eher weniger Thema, ne?
Nee, ist das eher weniger Thema.
Hör mal, andere Frage. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich guckt, gut bei Deutschland.
Ja.
Ich beschäftige mich gerade aus Berufsgründen mit dieser Sendung und ich habe eine Folge gesehen mit dem Wendler. Und sagt, eine Frage geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf, weil ich jetzt diese, sage ich mal, sehr realen Aufnahmen von ihm in Miami oder wo der ist mit seinem 18-jährigen Girl gesehen habe, auch wie er mit ihr umgeht und so. Und meine Theorie, und ich schätze, ich könnte damit recht haben, ist, der Wendler steht auf Männer, weiß es aber noch nicht.
Puh, ja, dazu müsste man den Wendler halt wahrscheinlich persönlich kennen. Das sind halt immer so Mutmaßungen. Aber ich meine, alleine die Tatsache, dass wir gerade über den Wendler reden, das senkt das Niveau dieses Podcasts gerade
um. I'm sorry.
Na, also da ist Bukake Party ist wie eine Art Doku dagegen. Also wirklich. Gut.
Lassen wir das, entschuldige bitte. Ich war nur so, entgeistert, weißt du. Ich dachte auch, wir haben ja immer davon gesprochen, auch die breite Masse anzusprechen. Und die können vielleicht mit dem Wendler mehr anfangen als mit der Bukake-Party. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch die Ersten, die das schon googeln, ja? Also.
Ja, Bukake. Also man schreibt das, falls ihr es googeln wollt, Bukake. Also es kommt aus dem Asiatischen, ich meine aus dem Chinesischen sogar, oder aus irgendeinem asiatischen Land auf jeden Fall.
I don't know. Aber weißt du, womit ich jetzt gerne weitermachen würde?
Nein, womit?
Mit dem Burner der Woche.
Oh ja, der Burner der Woche. Lass uns was trinken.
Der Burner der Woche.
Ich habe schon eingeschenkt, aber stoße mal an. Habt ihr es gehört nochmal? Und zwar trinke ich die Naturschönheit vom Herrn Harreter. Wir waren bei diesem Winzer.
Ja, Herr Harreter aus Weiden.
Weiden auch in Neusiedl, oder?
Das ist der Nachbarort.
Ach so.
Bezirk Neusiedl, aber der Nachbarort von Neusiedl. Also Weiden ist so quasi zwischen Neusiedl und Golz.
Ja, und die Naturschönheit ist von 2016 und ist Cuvée aus Zweigelt und St. Laurent und ist wirklich tief dunkelrot. Und warum ich darauf komme, den zum Burner zu machen, liegt unter anderem daran, dass ich meiner Freundin Jana einen Schluck von diesem Wein gegeben habe, um von ihm zu hören, oder von ihr zu hören, was sie dazu denkt.
Ja.
Und sie hat gesagt, sie sieht ihn als perfekten Einsteiger für Nicht-Naturweinkenner. Und zwar, weil er ist zwar trotzdem etwas frisch, hat aber diese dunkle Frucht oder die dunkle Farbe, auch die man so von, sag ich mal, den üblichen Rotwein kennt, hat keine Tannine, ist sehr leicht und hat nur einen minimalen Schwefelzusatz, also gehört trotzdem zu den Naturals und ist im Holzfass ausgebaut und deshalb hat er halt für diese, sag ich mal, Menschen, die Rotwein irgendwie aus Italien immer nur trinken, weil er diese Stärke hat, vielleicht genau der Wein, mit dem man die Leute zu Naturwein überzeugen könnte. Ich trinke jetzt mal.
Ja, während du trinkst, möchte ich vielleicht eine kleine Korrektur anbringen. Also,
oh Gott.
Dass er keine Tannine hat, das glaube ich nicht. Aber ich glaube,
er hat nicht diese tanninigen.
Ich weiß schon. Er hat nicht dieses pelzige, schwere.
Genau.
Ja, das meinst du damit.
Das bleibt aber nicht auf der Zunge liegen. Genau. Ja, also du
aber
hast
die Gerbstoffe hat er natürlich trotzdem.
Ja.
Ja.
Genau. Okay, danke. Sorry dafür.
Nein, kein Problem. Aber weißt du nicht, dass wir dann wieder von Winzern irgendwie gesteinigt werden?
Fertig gemacht werden.
Die Keller hat gesagt, der hat keine Tannine, der Wein. So.
Nee. Aber man merkt auf jeden Fall schön dunkle Kirschen raus und hat so, Ja, jetzt sage ich vielleicht etwas. Ja, jetzt sage ich etwas, was wieder andere aufstoßen lässt. Aber der hat sowas burgundisches. Wie kann man das sagen? Etwas, was an Burgunder in irgendeiner Art und Weise erinnert, weißt du? Also wo halt dieser wo diese alten Männer sagen würden, wenn sie Rotwein trinken, oh, den mag ich, der ist schwer, den trinke ich mir beim Feuer am Kamin. Und dann erzähle ich der Frau, das ist so ein richtig toller italienischer Rotwein, den habe ich auch immer im Urlaub getrunken.
Wenn meine Alte wieder beim Kundalini-Yoga ist, mache ich mir eine Flasche auf.
Genau so. Naja, auf jeden Fall Naturschönheit vom Herrn Harreter, ja. Kann man machen.
Ich muss dazu sagen, der Harreter ist ja ein, finde ich, ein guter Einsteiger. Also da ist Diana schon nicht ganz falsch gelegen, finde ich, weil das ist so ein guter Einsteiger für Naturweinfreunde, die irgendwie gerade neu dazukommen oder auch Leute, die vorher noch nie Naturwein getrunken haben, weil ganz viele Weine von ihm, finde ich, so ganz sanft einen reingleiten lassen in das Naturweinthema, weil sie doch sehr sauber sind und sehr,
Also die sind halt das Gegenteil von den funky Naturweinen. Sorry für das Wort. Ja. Damit wär's das, Alex. Was ist denn dein Burner?
Mein Burner kommt dieses Mal aus Italien. Ich war bei einer sehr tollen Naturweinverkostung in einem ganz tollen Naturweinladen in Wien, nämlich bei Vino Nudo, beim Dominik. Und Dominik macht jede Woche eine Naturweinverkostung zu einem bestimmten Thema. Diesmal war Italien dran und da habe ich einen ganz tollen Wein getrunken aus der Toskana, nämlich vom Gut Massavecchia. Und der Wein heißt Oriento, was übersetzt heißt so viel wie der Orient. Das Weingut ist ganz spannend. Das hat mittlerweile Francesca Sfrodini übernommen von ihren Eltern 2009, die das damals 1985 aufgebaut haben und arbeitet durchwegs biodynamisch. Da ist die Traubensorte Vermentino. Vermentino ist eine Traubensorte, würde ich sagen, die schon so ein bisschen anspruchsvoller ist, also schon so ein bisschen vollmundiger, hat aber trotzdem eine frische Säure und ist, würde ich sagen, schon auch etwas für Menschen, die auch so ein bisschen komplexere Weine mögen und ist eigentlich ganz typisch für die Toskana, aber wird auch auf Sardinien angebaut oder Korsika und in Piemont und Ligurien, aber Toskana auf jeden Fall auch. Und ich fand den Wein sehr spannend, weil er sehr überraschend war für einen Naturwein. Für mich, er hat zwar schon diese klaren Gerbstoffe, also wurde lange auch auf der Maische gelassen, wurde dann ein Jahr im Holzfass gelagert. Und von dem Jahrgang jetzt, 2013, wurden nur 3.330 Flaschen gemacht. Und ja, ich habe mir schon eingeschenkt, weil ich finde, der braucht auch schon ein bisschen Luft. Ich finde, man kann ihn sogar belüften, also gerne in einer Karaffe oder in einem Dekanter einfach ein bisschen Luft geben, dann kann er sich gut entfalten und hat so dieses wahnsinnig florale, blumige, aber auch sehr frische, sehr tropisch, also so ein bisschen Ananas, Pfirsich, auch Zitrusschalen und lustigerweise auch so ein bisschen was vom Bienenwachs. Und jetzt probiere ich mal.
Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant an.
Ja, es schmeckt einfach großartig. Es hat diese leichte Säure und diese Fruchtigkeit, dieses Zitrusartige setzt sich fort, wird aber schon so ein bisschen abgefangen, auch von einer leicht herben Note und auch den Gerbstoffen, die natürlich der Lagerung auf der Maische geschuldet sind, kommen da jetzt schön durch, aber nicht so, dass sie irgendwie reinknallen, sondern wirklich sehr fein, also sehr feine Tannine und auch so ein bisschen Pfeffer, finde ich. Und auch so das Bienenwachs oder generell so ein bisschen, dieser Honiggeschmack ist auch am Gaumen und bleibt wirklich lange bestehen. Könnte ich mir gut vorstellen, zu so einem Thunfisch-Tatar oder so oder generell zu Fischgerichten, glaube ich, wird das ganz gut passen. Richtig schöner Wein, Massavecchia Oriento aus der Toskana.
Ich freue mich.
2013. Bekommt man unter anderem in Wien, wie gesagt, bei Vino Nudo oder auch bei Pub Clément. Habe ich gesehen. So.
Sehr schön.
Hashtag,
sehr schön.
Hashtag no Werbung.
Ja, das müssen wir ja jetzt immer dazu sagen. Ja,
ja, ich finde es halt einfach auch schön, wenn man zumindest auch ein, zwei Mal dazu sagen kann, wo man es bekommt, weil oft haben wir auch Weine, an die man nicht so leicht rankommt.
So, das ist also richtig, und ich frage mich immer noch, warum wir immer da rankommen.
Ja, letzte Woche, als wir den Naturreziner hatten, habe ich mir auch gedacht, ja, das ist gar nicht so easy, den zu bekommen. Aber wenn man ein bisschen ausgefuchst ist, dann weiß man, wie man da rankommt.
Ich glaube auch, dass dadurch, dass jetzt so viel Werbung für die Naturreziners gemacht wird, dass er bestimmt demnächst einfacher zu erhalten ist. Also
ja,
ich glaube, da wird glaub einiges kommen, da wird uns einiges überrollen.
So sieht's aus. kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich dem Hate Moment.
Der Hate Moment der Woche.
Eieiei, der Hate Moment. Fängst du an?
Wie du magst. Ich kann gerne anfangen.
Ich mach's. Ich habe aber mehrere.
Du darfst nur einen loswerden heute.
Oh Gott. Okay. Du musst entscheiden, mache ich den? Nee, ich mache. Also. Ich war in der Apotheke, ja, und es war auch nach der Weinmesse, da warst du dabei. Und in der Apotheke hat die Dame, also ich habe mir einfach zwei Arzneimittel geholt, damit ich schnell wieder auf den Damm komme, weil ich wusste, am nächsten Tag muss ich funktionieren. Ich muss
zwei
nämlich wieder aufziehen.
Arzneimittel, das ist ein geiler Ausdruck.
So, heißt das in Österreich nicht so?
Ja, schon, aber es wird niemand sagen, gesagt, ich habe mir Medikamente oder Tabletten geholt.
Ich habe mir zwei Arzneimittel gekauft, ja. So. Und ich hatte auch wirklich Zeitdruck, weil wir wussten, irgendwie in den nächsten 4 Minuten kommt unser Zug. Und dann fing die Dame an und wollte mir irgendwie wie ein Arzt erklären, wie das alles zu funktionieren hat. Und ich habe gesagt, ich kenne das, ich kriege das immer so verschrieben. Dann wollte sie mich belehren und hat gesagt, naja, wie ist, aber das ist, sind zwei Arzneimittel, die dieselbe Wirkung haben. Also ich so, ja, das wurde mir trotzdem immer so verschrieben, bitte, geben Sie mir jetzt endlich diese Medikamente. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat wirklich lange gedauert und ich wurde irgendwann böse. Ich glaube, so hast du mich noch nie erlebt, Alex, oder?
Ja, aber du hast diese gewisse Art von Boshaftigkeit, die ich kenne, ich weiß noch nicht, ob das fremde Leute auch checken, aber du grinst dann total, aber man weiß, eigentlich möchtest du ihnen einfach eine reinhauen.
Eine reinschlagen, ja, genau das ist es nämlich auch. Ja, ich weiß natürlich nicht, ob das auf andere dann so wirkt, aber ich war kurz vorm Platzen, weil ich so dachte, ich möchte gesund werden, es ist nicht verschreibungspflichtig, du bist kein Arzt, also bitte, hör auf, mir jetzt erklären zu wollen, ob ich das nehmen darf, kann, soll oder nicht. Also, oder sehe ich das falsch?
Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also einerseits muss man sagen, ist es ja ihre Pflicht als Pharmazeutin, das zu machen. Weil man muss sich ja mal vorstellen, und das ist ja eigentlich schon krass, du studierst, und ich meine, das Pharmaziestudium ist ja kein einfaches Studium.
Nee, das stimmt.
Du studierst einige Jahre und dann stehst du da einfach hinterm Tresen. Natürlich machen die auch andere Sachen, die mischen auch und
ja, aber das machen ja auch nicht mehr alle, ne? Also
ja, aber du stehst dann da hinterm Tresen und deine Hauptaufgabe ist es, Medikamente an Leute zu verkaufen, die entweder keine Ahnung haben von dem, was sie vertragen, oder die dann so wie du dir erklären, ja, komm hier, gib mir das einfach, ja. Und das ist ja jetzt, muss man sagen, nicht einfach ein Halslutschbonbon, sondern es ist einfach ein Arzneimittel.
Aber es waren zwei pflanzliche Arzneimittel, ja, noch nicht mal verschreibungspflichtig, ganz ehrlich. Ich hätte mir auch einfach Thymian und Salbei im Garten pflücken können, oder wäre es selber gewesen. Also
ja,
ich
hättest
du
es gemacht, wäre wahrscheinlich schneller gewesen als in der Apotheke.
Und ich hätte mich weniger aufgeregt, ja.
Ja, es hätte auch gleich einen positiven Effekt gehabt, das ist so ein bisschen Beschäftigungstherapie. Nein, aber jetzt ernsthaft, ja. Ich finde, man muss denen das schon so ein bisschen zugestehen, weil die haben natürlich auch eine Verantwortung, wenn die was rausgeben.
Ja, verstehe ich schon, aber ich bin halt auch 31 Jahre und ich habe mich früher von so Autoritäten, das waren früh für mich auch schon früher Autoritäten, so belabern lassen, aber ich kenne ja nun mal meinen Körper auch mit 31 Jahren und wir sehen ja auch, was passiert ist. Ich war innerhalb von 2 Tagen gesund, also das wäre ich nicht nur mit einem der beiden Mittel gewesen. So. Das war mein Hate-Moment. I hate pharmazeutische Fachkräfte.
I hate pharmazeutische Arzneimittelverkäufer. Okay, ja, verstehe ich. Ja, mein Hate-Moment ist tatsächlich ein, also ich habe den gewechselt, weil am Flieger von Köln nach Wien habe ich mir einen Podcast angehört oder vielmehr ein Interview und da wurde ein österreichischer Politiker interviewt. Und das Interview war sehr persönlich. Ich sage jetzt auch nicht, welcher Politiker und welche Partei. Ich möchte jetzt da irgendwie nicht irgendwie in irgendein politisches Eck gedrängt werden. Aber was ich schon sehr schockierend finde, und dieser Politiker ist auch Mitglied der österreichischen Bundesregierung, was ich schon sehr bedenklich finde, gut, jetzt weiß man natürlich, dass es nur eine von 2 Parteien sein kann, aber was ich wirklich bedenklich finde, ist, er wurde gefragt, wie wichtig ist ihm Genuss, wie wichtig ist ihm, also kann er genießen auch, wenn er jetzt beispielsweise essen geht oder sich was kocht, und darauf hat er gesagt, nein, ehrlich gesagt, Essen ist für ihn reine Nahrungsaufnahme. Ja. Und das finde ich einfach, das spiegelt einfach wieder, was ich ja eh schon seit vielen Jahren als Kulinarik-Journalist beobachte, dass wir in Österreich einfach so, wahrscheinlich in Deutschland ist es wahrscheinlich noch schlimmer, aber diese Wertigkeit für gutes Essen und dass man dann mit Leuten diskutieren muss, dass ein Kalbsschnitzel im Restaurant halt 24, 26, 28 Euro kostet, wenn ich dann mit diesen Leuten diskutieren muss, dann muss es einen natürlich nicht wundern, dass viele Leute diese Ansicht teilen, weil es wird einem ja auch so vorgelebt. Weißt du, in Frankreich zum Beispiel, ja, da gehen Politiker in die besten Sterne-Restaurants, kaufen auf den teuersten Märkten ein, lassen sich dort abfotografieren und sind stolz
aber
auf ihre...
Aber weißt du, woran, also Frankreich, wenn du das jetzt als Beispiel nimmst, da ist diese Märktekultur auch eine ganz andere, ne?
Das ja, die Märktekultur, sagen, ne? Das ja, aber wir haben hier einfach auch eine wahnsinnige Produktvielfalt in Österreich. Wir haben hier unfassbar tolle regionale Produkte und wir haben unfassbar tolle Restaurants, die auch... viele, vor allem in der gehobenen Gastronomie, denen es auch jetzt nicht so gut geht, dass sie sagen, ja, mir ist alles wurscht, sondern die sind schon angewiesen auf Gäste. Und wenn dann ein hochrangiger Politiker sagt, es geht nur um Nahrungsaufnahme, ja, dann kaufe ich halt das Huhn vom Discounter um 3,50 Euro und nicht
aber
das Bio.
Aber weißt du, worum es natürlich auch geht? Und ich glaube, da hat Deutschland ein ähnliches Problem wie Österreich, dass sofort, wenn sowas passieren würde, ja, und man würde jetzt diesen Politiker oder einen deutschen Politiker, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal plakativ in Berlin das Borchardt sehen, ja, dann würde dieser Mensch sofort wieder zerrissen werden im Sinne von, ah, der kann sich das leisten, ah, der ist arrogant, ah, du weißt ja, wie es ist. Also du redest darüber,
aber
gutes
das ist
Essen
ja,
zu dir zu nehmen. Ich verstehe total deinen Ansatz,
aber das
ist
ja
auch
total
richtig. Ne?
Ich finde, das ist halt auch eine Kulturfrage. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen, aber genau durch solche Aussagen wird sich das halt niemals ändern und genau dann werden halt, daher kommt halt auch dann so ein bisschen diese Politikverdrossenheit und auch so ein bisschen dieses, ja, die können sich das alle leisten. Ich habe mir es auch letztes Mal wieder gedacht, als ich nach Deutschland geflogen bin, da saß ich mit der damaligen Innenministerin im Flugzeug und die saß so 2 Sitze neben mir, zwischendrin ihre Mitarbeiter übers ganze Flugzeug verteilt und ich denke mir, Ja, warum fliegt die nicht Business Class? Ich meine, das ist eine der hochrangigsten österreichischen Politikerinnen, die auf einem Business Trip ist, ja. Was ist so schlimm daran, wenn die in der Business Class sitzt?
Also, weil sie sofort zerrissen werden würde, weil es ja, heißen aber, würde, ja. mit Staatsgeldern fliegt die, weil wahrscheinlich auch noch diesen kurzen Trip Wien-Köln, in der Business Class.
Nur das ja, aber die saß wiederum, den ganzen Flug über mit Akten und hat gearbeitet. Also weißt du, die sitzt ja nicht drinnen und trinkt irgendwie Shampoos, sondern weißt du, das ja. Finde ich halt irgendwie so ein bisschen.
Also das kann ich wiederum verstehen. Das sehe ich überhaupt nicht so, dass sie Business fliegen müsste. Ich sehe es aber, wie du sagst, so, dass man ein Vorbild geben muss und zwar im Sinne von, ja, wir konsumieren nicht jeden Tag Fleisch, denn wenn wir gutes Fleisch konsumieren wollen, dann ist das teurer und dann holt man sich das irgendwie frisch vom Markt oder dann holt man sich das frisch vom Bauern und gibt das Geld dafür aus. Und das könnten sie vorleben, dass man einfach nicht jeden Tag Fleisch essen muss und wenn man es dann macht, aber gutes Fleisch isst. Also da sollte man schon die Vorbildsfunktion haben, weil dann geht auch dieser ganze Shit mit der Massenproduktion einfach mal einen Schritt zurück, was niemandem gut tut und vor allen Dingen nicht der Umwelt.
Wahnsinn, höchst politisch, sozialkritisch und überhaupt Wahnsinn. Gut, jetzt kommen wir haben auf der Podcast-Konferenz gesagt, wir sind ein Unterhaltungspodcast. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen zurück ins Unterhaltungseck. Vielleicht kommen wir zu unserem Inspiration Moment.
Der Inspiration Moment der Woche.
Mein Inspiration Moment, ja. Was soll ich sagen? Wir enden fast dort, wo wir angefangen haben. Es war mein Yoga-Lehrer. Unfassbar, unfassbar, dieser Typ. Also, erstmal war ich geschockt, dass da gestern ein Mann war und dann habe ich mich aber einfach drauf eingelassen und beruhigt. Ich habe zu den Leuten gehört gestern, die schon öfter Yin-Yoga gemacht haben und dementsprechend auch schon die, sage ich mal, Stellungen, die Formationen schon beherrscht hat. Dementsprechend musste er auch nicht viel, weil das ist beim Yin-Yoga so, dass ganz sanft dann korrigiert wird, wenn du was falsch machst. Aber eigentlich geht es darum, wie du dich fühlst und wie weit du gehen möchtest.
Das ist das, was Heteromänner zu Frauen sagen. Wichtig ist mir, dass du dich wohlfühlst und wir gehen nur so weit, wie du gehen möchtest.
Ja, aber das sagen sie auch nur zu den Frauen, die das hören wollen. Naja. Egal, auf jeden Fall, ich habe diese Stellungen schon beherrscht und dann kam Dave trotzdem zu mir und das war wirklich krass inspirierend, weil der hat mich nur, lass es, einen halben Zentimeter verrückt und hat dann mit seinen Händen jeden einzelnen Wirbel von mir berührt und ist dann zu meinem Nacken gekommen und hat gesagt, auch hier musst du loslassen. Er hat so geflüstert in mein Ohr, auch hier musst du loslassen.
Wie in einem schlechten Film, ganz ehrlich.
In dem Moment habe ich meinen Kopf dann wirklich, weil ich habe dann erst gemerkt, dass ich den Arsch mal noch hängen lassen, ja. Und es war wie eine Offenbarung, weil mein ganzer Körper hat sich entspannt. Ich war wie von allen Beklemmungen gelöst. Und ich sag dir, ich laufe heute mit den krassesten Verspannungen. Ich habe auch richtig schlecht geschlafen, was aber ja ein Zeichen dafür ist, dass sich richtig viele böse Sachen in mir gestern gelöst haben. Und ich bin einfach total inspiriert. Ich laufe, mir sagen zwar heute alle im Büro, boah, siehst du fertig aus, aber ich sehe fertig aus, weil ich habe auch nicht gut geschlafen, aber mein ganzer Körper sagt, danke, Verena, dass du gestern zum Yin-Yoga-Kurs bei Dave gegangen bist. Wirklich. Ganz toll. Sehr inspirierend.
Ja. Sag mal, hast du irgendeinen Deal mit dem Yoga-Studio? Kriegst du da Kohle? Wenn ich da drauf komme, dann haben wir echt ein Problem.
Ich habe doch bisher noch nicht einmal den Namen gesagt. Ich kriege null Geld.
Ja, also.
Und ich werde den Namen auch nicht sagen, weil ich möchte den weiter alleine besuchen, den Kurs.
Dann stehen beim nächsten Kurs, stehen dann 200 Frauen davor mit so Dave-Plakaten und T-Shirts.
Ja, Dave ist einfach Wahnsinn. Also ich hoffe, der macht auch den Kundalini-Kurs, ey, wirklich.
Kundalini. Ach du ja. Scheiße.
Naja.
Gut, schön.
Das ist ja, mein Inspiration Moment.
Ein schöner Inspiration Moment. Ja, was hat mich inspiriert? Tatsächlich letzte Woche, als ich in Köln war, ging ich vorbei. Ich meine, du hast es mir schon vorher gesagt. Ich wusste es schon, aber ich habe nicht mehr dran gedacht. Aber ich ging an dem Laden, nämlich dem Worst-Case-Szenario vorbei. So ein Imbissladen, wo es eigentlich Würste, Hotdogs, also und auch Käse keiner gibt. Und da stand ein Gericht auf der Karte und ich habe mir gedacht, I'm in heaven. In heaven. Es ist so einfach und so geil zugleich. Und zwar einfach nur Kartoffelpüree mit Bratensauce.
Oh, so geil, oder? Dass die das da haben. Es ist
wie
so schön.
Wie genial ist das bitte? Also, weißt du, man denkt sich oft so im Restaurant, ich hätte eigentlich noch jetzt gern einfach noch eine Portion Kartoffelpüree und ein bisschen Soße.
Ja.
Kann man natürlich nicht bestellen, ja. Aber dann gehst du da vorbei und dann steht es da einfach auf der Karte.
Ja, und ich glaube, beim nächsten Mal, wenn ich da bin, sage ich einfach, und das bitte zweimal. Weil, also, ja. das ist so ein Wohlfühl,
ja,
ich komme nach Hause Ding. Also, ja, total.
Ja.
Kann ich absolut nachvollziehen, dass sich das inspiriert hat.
Mein absoluter Inspiration Moment war das.
Apropos, ich muss was loswerden. Ich hatte ja mal als Inspiration Moment, dass meine Bettwäsche gefaltet wurde. Ne?
Ja,
Die fleißigen Hörer werden sich erinnern. Ich habe einen neuen Mann kennengelernt und auch der faltet.
Das ist nicht dein Ernst.
Die Bettwäsche, doch. Und ich weiß überhaupt nicht, was ist da los? Also
ist das zufällig der Mann, den wir gleichzeitig kennengelernt haben?
Ja, der ist das. Der ist das.
Okay.
Ja. Und ich komme nach Hause und denk so, war die Putzfrau da? Nee, heute ist Dienstag. Ja, und dann war das besagter Mann.
Okay, das heißt aber, du hast den Mann alleine in deiner Wohnung gelassen?
Ja.
Das ist aber schon ein ziemlicher Vertrauensbeweis, muss man sagen.
Ja.
Naja, ich finde schon. Also dafür, dass du ihn nur einmal gesehen hast.
Also ich dachte mir halt, der hat frei und will noch pennen. Ich muss zur Arbeit. Ich schmeiß den jetzt nicht raus.
Mhm.
Und hab mir dann überlegt, was kann er klauen? Und ja, gut, das wäre halt der Wein gewesen. Aber ansonsten habe ich ja keinen Bezug zu meinem Hab und Gut. Also wenn es weg gewesen wäre, wäre es weg gewesen.
Ja, okay.
Naja,
ja.
Wollte ich nur mal gesagt haben, anscheinend habe ich ein Faible für Männer, die Ordnung im Schlafzimmer mögen.
Das ist doch schön.
Ja.
Du suchst, so. Weißt du, man findet ja immer auch seinen Deckel, deswegen, das ist schon gut, okay, also er hat noch sauber gemacht, als er gegangen ist. Das ist schön.
Schön. Mhm.
Ja. Ich habe dir von Anfang an gesagt, das ist ein guter Typ.
Ja, aber das ist ja das Problem. Immer wenn mir Jungs oder meine Freunde sagen, das ist ein guter Typ, dann weiß ich schon, das wird nichts.
Okay.
Und das liegt nicht daran, dass ihr das sagt, sondern ich weiß genau, was ihr meint. Und das sind auch Menschen, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Die Keller ist einfach kalt.
Mhm.
Sorry.
Okay, wenn ich böse wäre, würde ich jetzt sagen, dagegen gibt's dann Leute, wo alle Freunde sagen, no way, Jose, und die Keller ist gar nicht kalt.
Ja, also es gibt einen Menschen in meinem Leben, da sagt ihr alle, no way, Jose, und die Keller öffnet ihr Herz, so ist es. Die Liebe ist
Hüften,
ein seltsames Spiel.
Und ihre Hüften mit dem Hüftöffner.
Ja. Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Alexander.
Aber ich sag dir eines,
da
kann man nichts machen, nein. Aber ich sag dir, nach dem Kundalini-Yoga wird alles besser.
Das glaube ich auch. Also wenn Dave mir dann nochmal zeigt, wo da die Verspannung sitzt in der Hüfte, dann wird da wahrscheinlich einiges gelöst werden. Mhm.
Der zeigt dir mal, wo der Frosch die Locken hat. So, Keller, wir haben noch tatsächlich 5 Minuten. Schaffen wir da noch ein Geständnis der Woche oder sollen wir das wieder auf nächste Woche verschieben?
Ja, ich weiß nicht. Wir haben es angeteased und wir könnten ja auch 8 Minuten daraus machen. Ich kann es schnell machen, aber du könntest doch einfach anfangen und dann gucken wir, wo es endet.
Wo es endet, okay.
Das Geständnis der Woche.
Also, ich hatte ein Geständnis der Woche, das verschiebe ich aber aufs nächste Mal, weil du ja schon eines hast aus deiner Kindheit. Ich habe ein anderes Geständnis der Woche und das ist tatsächlich zum Tragen gekommen, auch als ich in Köln war. Ich habe mich vor dir geöffnet und habe
ich weiß,
dir,
was kommt.
Habe dir gestanden und gestehe es jetzt hier unseren tausenden Hörern, ja. Dass ich noch niemals in meinem Leben ungeduscht aus dem Haus gegangen bin, also nicht wissentlich und auch noch niemals in Jogginghose. Das kann man sich jetzt so vorstellen, da würden jetzt viele sagen, ja gut, ich bin auch noch nie ungeduscht aus dem Haus gegangen, aber ich muss immer morgens duschen, wenn ich rausgehe, wenn ich dann dazwischen nach Hause komme, angenommen, und ich lege mich nochmal kurz hin vor den Fernseher und schlafe so ein Stündchen und stehe dann wieder auf und gehe wieder raus, dann gehe ich wieder duschen. Wenn ich dann wieder nach Hause komme und ich bin zum Abendessen verabredet, dann gehe ich wieder duschen. Das heißt, es kann vorkommen, dass ich an manchen Tagen dreimal duschen gehe, bevor ich das Haus verlasse. So, jetzt kommst du.
Jetzt soll ich sagen, ich soll jetzt dein Geständnis sagen. So,
nein.
Und dann war es so. Ja. Also der Alexandre geht dreimal am Tag manchmal duschen. Es gibt aber auch Tage oder es gab einen Tag letzte Woche, da hat er sich auf meine Belaberungskünste eingelassen. Und wie man das bei uns im Belgischen macht, ja, nach einer durchzechten Nacht, da duscht man dann morgens vielleicht, ja doch, das tut man, morgens duscht man. Und dann zieht man sich eben einen Jogger an, irgendwie die hässlichsten Schuhe, die man finden kann, irgend so ein Poncho oder Umhang, ich habe immer ein Poncho an, vielleicht noch eine Mütze, sieht aus wie der letzte Penner und holt sich was zu essen. Ja, also ich habe damit kein Problem mehr, seitdem ich hier im Belgischen wohne, weil die Leute würden sich wundern, wenn ich sonntags morgens irgendwie gestylt aus dem Haus käme. Naja, und diese, sage ich mal, Eigenschaft des belgischen Viertels, habe ich dem Alex dann mal gezeigt und das
ja,
kannst
gut.
du jetzt mal erzählen.
Ja gut, ich meine, hier in Otterkring in Wien wird es wahrscheinlich auch niemandem auffallen, wenn ich im Jogginganzug rausgehe.
Ich würde sagen, Mensch, hat der sich schick gemacht.
Mensch, hat der sich schick gemacht, der Hipster jetzt hier, der Bobo. Naja, das Ding war, das war für mich schon, wie man in der Psychologie sagt, eine Exposition, weil das war wie, wenn man einen Arachnophobiker in ein Terrarium setzt mit 10 Spinnen drinnen. Also das war für mich auf jeden Fall eine Grenzerfahrung auf eine gewisse Art.
Also es war ein Samstagabend. Ich habe dem Alex zuerst gesagt, wir können jetzt zum Sushi-Mann ums Eck. Das war, glaube ich, noch okay für ihn.
Naja, das war ja nur so schräg über die Straße, wäre das gewesen.
Genau. Der hat uns aber gesagt, er braucht 40 Minuten. Das war dem Alex zu lang. Dann habe ich gesagt, ich kenne noch einen anderen guten Sushi-Mann. Und dann mussten wir tatsächlich in unserem Outfit über die Aachener Straße laufen und haben uns in ein Sushi-Restaurant gesetzt, wo nur so Pärchen und so Girls waren, die Mädelsabend hatten und oh, alle waren so mega wichtig und wir hingen da halt wie die letzten Penner, ne? Ich mit irgendeine Emo-Boots, Jogginghose, mein Poncho, der Alex in seiner roten Mütze und geduscht in Jogginghose und wir haben auf unser Sushi gewartet und ich fand's eigentlich ganz geil, weil zu zweit ist das immer super cool. Also zu zweit muss man sich ja gar keine Gedanken machen, gerade wir beide nicht. Aber du hast dich sehr unwohl gefühlt.
Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Also mir kamen Minuten vor wie Stunden und ich wollte einfach nur noch weg. Und man muss sich das ja so vorstellen, für alle, die Aachener Straße in Köln nicht kennen, das ist eine Straße mit ganz, ganz vielen Lokalen, wo alle, wenn es ein bisschen wärmer ist, und das war der Fall an dem Abend auch, draußen sitzen. Das heißt, da sitzen hunderte Menschen draußen auf den Gehsteigen vor den Lokalen, vor den Restaurants und man geht das so durch mit der Jogginghose. Naja, gut. Lass uns nicht mehr darüber sprechen.
Okay. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht doch zu spät für mein Geständnis, oder? Was sagst du?
Na komm, hau schnell raus noch.
Okay, ich war jung, ich brauchte das Geld. Nein, ich war jung und meine Eltern waren immer am Wochenende weit weg. Meine Mutter war immer in Hamburg bei ihrem damaligen Freund. Und ich habe eine Party veranstaltet. Meine Mutter dachte, ich übernachte bei meinem Dad, mein Dad dachte, ich übernachte bei meiner Freundin. Und wir hatten damals eine 65 Quadratmeter Wohnung in Köln-Widdersdorf. Und dann habe ich 40 Leute eingeladen und habe die größte Party meines ganzen Lebens gefeiert. Ich hatte Kumpels, die waren 16 und haben im Rewe gearbeitet. Die haben für den ganzen Alkohol gesorgt. Und dann war Sodom und Gomorra. In meiner Wohnung hingen 40 Menschen. Jeder hat in einem anderen Raum rumgemacht und getrunken und geraucht wurde überall. Und es war unfassbar.
Bei 65 Quadratmeter gab es wahrscheinlich nicht so viele Räume.
Es wurde über den Balkon gekotzt, es wurde geschrien, es war unfassbar.
Und hat sich kein Nachbar beschwert?
Nee, die haben sich nicht beschwert, aber was halt der Knaller war, die Eltern der anderen 14-Jährigen haben natürlich immer angerufen und gesagt, hä, das ist in Ordnung und alle, also meine Tochter oder mein Sohn dürfen bei dir übernachten, das macht deinen Eltern nichts aus. Und die sagen, nee, das ist gar kein Ding, die haben extra gesagt, für den Abend bleiben sie so lang weg und so, das macht denen überhaupt nichts aus. Also haben überall die Leute geschlafen, ja, in der Dusche, in der Badewanne, überall. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe zwar danach aufgeräumt wie der krasseste Mensch überhaupt, aber natürlich wurde im ganzen Dorf geredet ohne Ende. Und Ende der Geschichte war, ich habe ein Jahr lang Hausarrest bekommen. Es war wirklich ganz schlimm und meine Mutter hat mir Tatsache letztens erzählt, deshalb kommen wir überhaupt auf diese, ich habe das schon völlig verdrängt, dass ich damals dann einen Brief geschrieben habe und meiner Mutter praktisch gesagt habe, das ganze Leben hat keinen Sinn mehr, ich darf nicht mehr raus, ich darf nichts mehr machen, das Einzige, was noch hilft, ist Selbstmord. Was natürlich nie, also ich bin Drama Queen Number One.
Du hast auch so einen, hattest schon als Jugendliches so einen Hang zur Dramatik, ne?
Voll, als ob ich irgendwie mir selber wehgetan hätte, ich liebe mich viel zu sehr, aber natürlich habe ich ihr das geschrieben, damit sie... 14.
Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege, mit 14, also hätte ich mich nie im Leben, hätte ich mich das getraut, also weder eine Party zu veranstalten, noch überhaupt auf eine Party zu gehen. Also ich glaube, ich habe bis zu meinem 15. Lebensjahr mit Lego gespielt. Also ich glaube, ich war doch etwas später dran. Und ja, also Respekt.
Ja, das sagen mir bis heute alle, weil das hätte sich, glaube ich, auch kein anderer getraut. Aber ich war einfach... Ich weiß auch nicht, außer Rand und Band.
Ja, aber auf der Bühne beim Vortrag dann zittern und Lampenfieber haben.
Na, ich bin jetzt 31, mit 14 hätte ich das durchgezogen.
Mit 14 wärst du einfach raufgegangen, hättest du vorher noch schön einen in die Binde gekippt.
Schön Feigling gekippt und dann ab dafür.
Ein schön lecker Flimschen. Okay, ja, super cooles Geständnis, finde ich sehr schön.
Ja.
Ich habe das für das nächste Mal auch ein Geständnis aus meiner Kindheit, das habe ich ja schon angekündigt. Aber ich glaube, das kann ich nicht toppen, ehrlich gesagt. Das ist, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist es eigentlich total harmlos.
Ach Alex, mach dich nicht immer so klein. Deine Geschichten sind auch wunderschön.
Mach die nicht immer runter. Na gut, vielleicht fällt mir noch eine andere ein, eine andere Geschichte. Wir haben ja jetzt eine Woche Zeit.
Genau.
Schön war's wieder.
Ich fand's auch sensationell und würde einfach mal sagen, folgt uns bitte, abonniert uns, schreibt uns E-Mails, WhatsApps, whatever.
Inzwischen noch ein Glas von diesem wunderbaren Oriento ein.
Der Alex ist in Trinklaune, Freunde. Ich sag euch schon mal Tschüss an dieser Stelle. Ich überlege, ob ich noch zum Yoga gehe und sage, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Und was sagt man im Yoga? Sagt man da Om oder?
Ja, und man sagt Namaste.
Okay. Namaste.